Rückseitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert. Und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Ja, und somit herzlich willkommen zu der dritten Folge Seitenblick. Ihr habt jetzt gerade den Einspieler gehört von unserem Podcast. Vielleicht hat die eine oder der andere den Podcast auch schon mal gehört und ist darum da. Das wäre schön. Und sonst hoffen wir, dass wir nachher ein paar neue HörerInnen haben und Hörer. Genau. Das ist ein Podcast vom Kleintheater Luzern. Jan und ich haben das auf die Beine gestellt. Und heute ist aber das erste Mal, wo das live ist, wo wir ein Publikum haben. Wir freuen uns sehr.
Auf meiner Seite. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Der Puls immer müssen schauen, dass er auf einem angenehmen Niveau ist. Aber momentan ist noch gut.
Sehr gut. Aber bevor wir jetzt starten mit dieser Folge, wollen wir uns ganz kurz vorstellen. Wir hocken recht weit auseinander. Das ist der Grund, weil nicht wegen Corona, sondern weil nachher noch eine dritte Person zu uns kommt. Aber zuerst mal zu dem Podcast und zu uns. Jan, magst du dich kurz vorstellen und auch sagen, warum wir den Podcast machen?
Ich bin Jan Graf, bin Moderator, Podcaster und auch Angestellter für die Verantwortung für Inklusion hier im Kleintheater. Und wir haben einfach so gemerkt, das machen wir jetzt schon ein Jahr, das Thema Inklusion so mit dem Brennglas anzuschauen, dass wir viel im Dialog sein. Und dann haben wir gedacht, das könnte auch die Gesellschaft interessieren. Und so habe ich dann die Valeria gefragt, ob sie mit mir Seitenblick machen möchte. Und wie ihr seht, Valeria hat ja gesagt.
Genau, und ich bin Valeria, ich bin Theatermacherin und da am Kleintheater für die Vermittlung zuständig. Und meine Aufgabe eigentlich bei dem Podcast ist vor allem, Fragen zu stellen, also ich tue keine Antworten geben, das übernimmt Jan und nachher unser Gast. Genau, und darum schon ein bisschen vielleicht die ersten Fragen. Heute geht es um Inklusion und Philosophie. Wir wollen euch, es klingt ein bisschen gross, aber trotzdem wollen euch so auf eine inklusive, philosophische Gesprächreise mitnehmen. Wir wollen uns fragen, was ist Inklusion, wo fängt sie an, wo hört sie auf, was bedeutet Gerechtigkeit, was ist normal und wahrscheinlich stellt man noch über andere Fragen.
Bestimmt.
Aber die Fragen können wir eben nicht beantworten, wir brauchen Expertise, ja Jan?
Bevor wir aber den Gast, der jetzt schon da hinten mit den Haufen scharrt, jetzt noch eine kleine Service-Information. Der Anlass wird gefilmt, weil wir wollen einen Doc-Film machen über unseren Weg zu einem inklusiven Kulturbetrieb. Wenn sich jemand nicht zeigen will, die Kamera wird mehr da oben sein, soll sich beim Jan, kannst du schnell die Hand lüpfen, Jan, da auf der Seite melden, wenn wir nicht gesehen werden. Und jetzt kann man, glaube ich, unseren Gast holen.
Genau, und das wollen wir machen. Es ist der Reich Sprecher, den ihn doch mit einem ganz warmen Applaus begrüßen.
Im Vorgespräch habe ich den Reik so gefragt, soll ich dich vorstellen oder tust du dich selber vorstellen? Und dann ist so ein SMS gekommen, er kann mich das sehr gerne selber. Darum, Reik, wer bist du?
Ja, also Reik Sprecher, mein Name. Ich bin Philosoph von der Ausbildung her. Ich bin selbstständig als Philosoph, zweitens als Organisationsberater, Strategieentwicklung, solche Sachen. Moderieren tue ich viel. Also ich bin eigentlich auch lieber in der Position, wie du gesagt hast, Fragen zu stellen. Und dann ist das auch ein bisschen ein Teil meiner Identität, da diese Bühne als Stand-up-Philosoph gemeinsam mit dem Yves Borsart. Philosophie mehr oder minder lustig, ein paar Mal im Jahr.
Sehr oft sehr lustig. aus meiner Sicht.
Danke.
Genau, und wir steigen jetzt schon ein in eine sehr grosse Frage. Der Jan und ich haben gedacht, mit dieser Frage wollen wir einsteigen. Was ist Inklusion aus einer philosophischen Sicht?
Okay, wie viel Zeit habt ihr? Das ist... genau. also, ich habe beim Nachdenken und Lesen natürlich auch, es sind mir zwei Begriffe aufgefallen, die ich auch vorher schon gedacht hätte. Das ist Zugehörigkeit und Teilhabe. Wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, und dazu kommen wir vielleicht noch, dann funktionieren die leider verschieden. Das sind doch recht verschiedene Begriffe. Aber trotzdem sind sie ganz klar Teilaspekte. Das zweite, der Begriff Inklusion, ist einer der gemeinen Begriffe, die einen sogenannten deskriptiven und einen normativen Anteil haben. Also beschreiben und sagen, wie es sein soll. Und das leider aber auch natürlich in Abhängigkeit. Je nachdem, wie man was beschreibt, ist auch das Sollen ein anderes. Und wenn man etwas will, worauf es hinaus soll, ändert das auch manchmal die Beschreibung. Also das sind so zwei Felder, die den Begriff mal aufmachen. Und vielleicht darf ich noch eins?
Unbedingt.
Und dann ist der Begriff noch ein bisschen gemein, weil er sich schlecht ganz aus sich heraus erklären lässt oder definieren lässt. Wenn man Beschreibungen, auch philosophische, über Inklusion liest, dann braucht man Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Anerkennung. Und wenn ich nur die vier sage, handelt man sich damit jeweils wieder eine halbe Bibliothek pro Begriff ein. Und das macht das mindestens mal philosophisch und lebenspraktisch sowieso komplex. Punkt.
Schön, mal stark. Nein, aber du hast jetzt, wir werden auf die Bibliothek noch zugreifen. Wir werden nämlich die Fragen nach Gerechtigkeit etc. auch noch nachgehen. Aber vielleicht zur Inklusion gehört ja auch die Frage nach Normalität. Und ihr zwei habt im Vorgespräch viel über den Begriff geredet. Was ist Normalität? Und wenn man an Inklusion denkt, dass man auch eigentlich den Begriff von der Normalität neu muss denken oder anders denken. Und vielleicht könnt ihr mir, oder vielleicht auch Julian oder mit dem Reik zusammen nochmal erläutern, wie meint ihr das? Was meint ihr mit dem Begriff Normalität neu denken, um zu einer Inklusion zu kommen?
Soll ich?
Du? Sehr gerne.
Ja, bei der Sache von der Normal und auch von der Norm habe ich immer so etwas, was mich stört, weil das ist sehr konstruiert. Es ist ja nicht eigentlich natürlich. Natürlich wäre es eben, wenn alle Lebensformen Platz hätten, weil ich bin ja so auf die Welt gekommen. Für mich ist das meine Normalität. Wenn man es jetzt aber gesellschaftlich anschaut, kann man über Behinderung und über Inklusion ganz viel denken. Und ich denke immer, wenn es um Normalität geht, so wie es die Gesellschaft anschaut, ist es ein Konstrukt. Ich weiß nicht, wie es du siehst als Philosoph. Ist Normalität ein Konstrukt?
Das würde ich genauso unterschreiben, ja. Also das ist es. Selbst wenn man sogenannte Daten nimmt, ne, statistische Normalität, ist auch da entscheidet ja jemand, wann Brüche sind. Ich finde aber, da hat sowohl die WHO als auch die Politik, als auch die Gesellschaft so langsam ja schon ein bisschen was gelernt. Also Normalität ist jetzt gerade bei Behinderung ja nicht mehr ein Maßstab, sondern es geht ja jetzt um was anderes. Aber das Problem bleibt, das ist das, was ich vorhin mit deskriptiv genannt habe, man braucht ja immer noch so einen Aufhänger. Mhm. Und da kommt die Normalität durch die Hintertür. Jetzt heißt ja, die ICF-Definition ist ja Funktionsfähigkeit. Ne? Die hat die Normalität durch die Hintertür. Sie hat sie jetzt schön als Skala, nicht mehr als Bruch. Ne? Ab dann ist man behindert und dann nicht. Aber weg ist die nicht ganz. Insofern weiß ich nicht, was würdest du sagen, neu denken, kriegt man die weg? Schön wäre es ja eigentlich.
Ja, und vor allem eben, dass es wirklich... Ich habe lieber das Begrifflichkeit Natürlichkeit. Und weil sonst muss man wie eine Norm erfüllen. wenn man es will, zu normal gelten. Und wenn ich dann oft sehe, und da kommen wir sicher auch noch drauf, dass halt Behinderung immer noch als krank und defizitär angeschaut wird und ich im Ausgang immer noch gefragt wird, was hast du? So die erste, zweite Frage. Und ich sage dann oft, nichts, was hast du? Dann fängt es dann plötzlich an interessant zu werden. Und dann sage ich oft, in unserem Zusammenspiel jetzt, menschlich gesehen, hilft dir nichts, wenn du dich anwollst kennenlernen, wenn ich jetzt mit dir über meine Diagnose, die ein Arzt in seinem Fachjargon braucht, dann würde ich sagen, sondern lehr doch du mich kennen, wie ich jetzt dich auch kenne. Oder? Und so müssen wir eigentlich anfangen, offen und neugierig dran gehen, wieder so mit dem Filter, was ist normal, was ist abnormal. So würde ich das umreissen.
Merci. Und vielleicht, wenn wir ja würden an den Punkt hinkommen, dass es normaler ist, ihr habt das auch im Vorfeld gesagt, du hast das so beschrieben, dass Menschen, also man es eigentlich damit kann vergleichen, Menschen, die in ihrem Umfeld nicht mit, viel mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, haben oft eine höhere Ausländerfeindlichkeit. Und das Ähnliche, habt ihr zwei beschrieben, ist auch Menschen, die nicht mit Menschen mit Behinderung in ihrem Umfeld zu tun haben, keine Berührungspunkte haben, haben Mühe oder fühlen sich unwohl im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass es normaler ist, wäre vielleicht auch der Umgang anders. Oder wie schätzt ihr das ein? Wie kommen wir an diesen Punkt?
Ja, ich fange dann halt an, mich zu fragen, von wo kommt denn die Angst? Mhm. Und das ist dann eine interessante Frage, wenn man von der Normalität und von der Individualität anfängt zu reden. Weil, wenn man es im gesellschaftlichen Diskurs sieht, wollen alle mehrheitlich individuell sein. Aber wenn man es dann in Kategorien anfangen denken, dann will man alle zu der grossen Kategorie gehören und fängt dann aber wieder an separieren oder benennen. Und da nimmt mich dann schon Reik seine Sicht Wunder. Das beißt sich doch. Irgendwie will ich in meinem eigenen sein, individuell sein, aber wenn ich kann zu der Mehrheit gehören, fange ich an zu labeln. Von wo kommt der Ihr Glauben oder die interessante Sichtweise, dass wenn es ums eigene geht, sehr individuell ist, wenn es aber um den Gesamtheit geht es um die Mehrheit.
Oh, auch eine große Frage. Vielleicht kann man aber mit dem anfangen, womit wir vorhin eingestiegen sind, also mit dieser Unterscheidung in irgendwie Teilhabe und Zugehörigkeit, oder?
Ja.
Teilhabe ist ja was Rechte generiert, rechtliche, also juridische und moralische und dann auch Pflichten daraus. Und dafür ist es, glaube ich, sinnvoll, wie auch Kategorien zu haben, oder? Individuelle Rechte, ja, sind schön und gut, die haben wir auch alle. Aber dann zu bestimmen, ja, wie weit gehen wir als Gesellschaft mit der Zuteilung von Ressourcen oder Ähnliches. Jetzt bist du ja aber auch der Privat-Jan.
Ja, meistens. Und
als Individuum. Und da geht es ja einerseits um die Teilhabe, aber auf der anderen Seite eben auch um dieses Zugehörigsein, oder? Mit Leuten auf einer anderen Ebene reden. Und da geht es ums Individuelle. Und das hat weniger mit Rechten und Pflichten zu tun, sondern mit sozialem Handeln, mit Tugenden, mit Miteinander, mit überhaupt auch Normalität im Umgang mit allen möglichen und unmöglichen Leuten. Auch mit unmöglichen Leuten muss man ja manchmal klarkommen. Das funktioniert aber anders als Struktur. Vielleicht so ein bisschen, das sind einfach zwei verschiedene Seiten, die verschieden funktionieren und aber auch kollidieren. Und die Zustimmungsfähigkeit zu Teilhaberechten gesellschaftlich steigt natürlich, wenn mehr Leute einen Bezug dazu haben und merken, was es da überhaupt braucht. Und die Teilhaberechte führen vielleicht auch dazu, dass manche mehr in Kontakt kommen und genau deswegen wieder zu, und so. Ne? Mm.
Genau, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen sich ineinander, miteinander verspielt. Aber du hast jetzt auch das Recht, Recht und Pflichten genannt und wenn wir jetzt von der Inklusion ausgehen, auch als eine moralische Verpflichtung von, gegenüber einer Minderheit von der Bevölkerung, also so ein moralisches Recht auf Inklusion, dann kommen ja auch viele Gerechtigkeitsfragen auf, Fragen nach Gleichheit. Ihr seid dort zusammen in Diskussion gekommen in unserem Vorgespräch. Ich möchte, dass das nicht nur bei mir bleibt, sondern dass ihr das mit unserem Publikum teilt. Was sind Gerechtigkeitsfragen oder wie können wir Gleichheit herstellen und wie ist vielleicht auch das Paradox an der Gleichheit, weil es das vielleicht eben gar nicht gibt oder wie können wir Gleichheit herstellen? Ich schaue mich gross an, ich kann euch noch mehr mitnehmen.
Ich bin zum Sortieren. Was ich nicht will, ist, dass man Behinderung wegdividiert. Also, dass man dann irgendwann sagt, ich sehe gar nicht mehr deine Behinderung, sondern ich sage, wir müssen ein anderes Denken bekommen über das Thema Behinderung, eben das Defizitäre, sondern ich bin ein Mensch mit einem Attribut. Mhm. Und wenn es dann aber um Gerechtigkeit geht, ich will nicht ein Fußgänger werden, der sitzt, sondern ich will als Mensch, der eine Vielfalt repräsentiert, auch an dem Rahmen Gesellschaft können prosperieren, dürfen meinen Teil dazu beitragen. Wenn das aber dann strukturell einfach nicht mitdenkt wird, dann sage ich, ich will dich in Gleichheit. Also ich will sie individuell nicht, weil ich mit dem sehr zufrieden bin, aber ich will sie im gesellschaftlichen Diskurs.
Mhm. Das, ja. Oh ja, mit gleich und ungleich zu operieren, da ist die Frage, worauf sich die Begriffe beziehen. Ne? Also das ist ja erstmal, wäre wahrscheinlich das Recht ja auf überhaupt Gleichheit zum Beispiel hinsichtlich Zugängen. Mhm. Und da geht es überhaupt erstmal um Gleichheit. Dazu muss man aber dann den Begriff der Gleichheit so anwenden, dass es ja etwas Ungleiches braucht, damit alle die gleiche Teilhabe haben. Und da wird es dann, ja, da wird es dann schwierig. Da geht es dann um die Ressourcen, weil es natürlich zum Teil dann ein Mehr ist. Ne? Also ungleiche Verteilung, um Gleichheit herzustellen. Das ist eigentlich das Paradox, das man will. Und da das ein Mehr ist, ist es gesellschaftlich umstritten. Denn es geht ja um eine Minderheit, um das noch als Paradox zu ergänzen. Und da haben wir wieder so ein, ja, ein mühsamer Zirkel.
Aber das ist eigentlich bei den meisten Diskriminierungsformen so, dass man das Ungleichgewicht muss aufheben, dass man mehr gibt, damit dass man eben Gleichheit kann herstellen kann. Ich probiere das immer irgendwie zu erklären und ich scheitere daran. Wie kann man das der Gesellschaft klar machen, dass eine Minderheit vielleicht jetzt einfach gerade mehr braucht, damit sie irgendwie auf eine gleichliche Ebene kommt? Habt ihr dort noch andere Worte, um das klar zu machen? Weil ich finde es logisch, wenn man es verstanden hat.
Da haben wir unseren letzten Podcast mit, wo es um inklusive Bildung geht, sehr die Augen geöffnet. Man muss Inklusion von Anfang an mitdenken und nicht ein Konstrukt machen und dort probieren, auf das Konstrukt die Inklusion noch drauf zu packen, sondern man muss sie von den Grundsteinen her mitdenken. Also, das fährt schon an. Wenn bei den SBB-Sitzungen und wie das weitergeht mit den Zeugs, hat einfach auch eine Optik schon drin sein, bevor man überhaupt Zeug kauft, dass man die Sicht wie hat. Also sich im Planen von Sachen wie Bildung oder wie wenn man Bildung macht, dass man da eine diverse Sicht drauf hat und dann anfangen, so über diese Sichten anfangen, ein neues Konstrukt anfangen zu denken. Und nicht erst, wenn man etwas baut hat, denken, jetzt muss es noch rostgängig werden, weil dann kostet es. Und dann kommt dann das, wo man dann sagt, Kosten-Nutzen-Faktor. Und das ist dann oft ein Killer-Argument, das dann Inklusion wieder kann zerstören kann. Weil mit Geld, mit Beträgen kannst du etwas sichtbar machen, was es kostet.
Das gefällt mir gut. Das ist ja auch so eine Art, weiß ich nicht, also vom Anfang und außerdem auch, finde ich noch die Beweislastumkehr ganz wichtig. Mhm. Die mag ich sehr gern. Also wer ungleich verteilt oder ungleiche Zustände aus einem Verteilungsvorgang erzielt, muss das rechtfertigen. Ja, das finde ich als Idee gut. Das ist auch bei Gerechtigkeitsdiskussionen überhaupt mal ein guter Ansatz. Ungleichheit gehört gerechtfertigt. Das heißt ja nicht, dass Gleichheit immer richtig ist in allen Fällen, aber man dreht damit mal den Spieß um. Also um es ganz krass zu sagen, die Diskriminierer müssen belegen, warum sie diskriminieren. Und wenn man so einen Diskurs, so eine Strategie fahren könnte, finde ich, könnte das Wirkung entfalten.
Das ist ein schöner Gedankengang. Ja. Das müssen wir irgendwie festhalten, Jan. Das müssen wir probieren, ja, dass es so wirkt.
Doch.
Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, du bist in die Thematik gegangen, auch von dem Begriff Krankheit, aber vielleicht gehen wir zuerst als ein anderer Begriff wirklich noch auf den Begriff Behinderung ein. Ich weiss es gar nicht, gibt es aus einer philosophischen Sicht auch eine Deutung von was ist Behinderung, wie tun wir das umschreiben oder deuten?
Ja, da geht es ja schon sehr stark um diese Beschreibende. Mhm. Und dafür sind andere Wissenschaften sehr viel besser, als das die Philosophie ist. Ich glaube aber, man kann zeigen, dass es ja gerade im Begriff Behinderung von eben einem allein beschreibenden und sofort eine Norm damit verbindenden Begriff mittlerweile wirklich zu so einer sozialen Erklärung übergegangen ist. Und das ist ja gut. Eine allein soziale Erklärung, die halt sagt, okay, wenn du in deinem Wohlbefinden oder in bestimmten Tätigkeiten eingeschränkt wirst, dann ist das Behinderung. Ne? Das ist die Behinderung nach außen verlagert. Der hat halt leider das Problem, dass dann auch sowas wie, weiß ich nicht, Sturheit drunter fällt. oder dauerschlechte Laune oder irgendwie so. Dieses beschreibende Moment fehlt. Mhm. Und deswegen muss man das doch irgendwie wieder reinholen. Und das ist ein ganz kritischer Moment. Mhm. Wo macht man jetzt die Beschreibung von das müssen immer Eigenschaften oder Merkmale sein, die eine Dauerhaftigkeit haben und die jemand unter Umständen in seinem oder ihren Wohlbefinden einschränken. Und das klingt als Satz jetzt erstmal sehr schön, aber wenn es um diese Merkmale geht, das zu definieren, da ist das, was ich vorhin sagte, da kommt die Normalität dann doch wieder rein. Mhm. Denn was ist das genau?
Also das ist einfach, dass es jetzt eher gesagt wird, Behinderung wird so definiert, über wer behindert wird, und früher ist es, oder ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, wie lange her ist es, wer behindert ist.
Das ist also nicht lange her.
Aber der Wechsel ist irgendwie passiert, zumindest versucht man das zu passieren, und jetzt muss man wieder das andere mit reinnehmen, weil sonst auch Sturheit als Behinderung angeschaut wird.
Und der Begriff wird auch von gewissen in einer Community gebraucht, um das zu zeigen, dass sie ein behinderter Mensch sind, dass sie behindert werden. Also über das Wording könnte man selber noch einen Podcast machen, vielleicht machen wir das dann für die nächste Saison. Was ich einfach oft merke in dieser ganzen Thematik, wie nennt man jetzt uns? Geht viel auch darum, wie fühlt sich Mehrheitsgesellschaft am wohlsten? So, also wenn ich sage Mensch mit Behinderung, höre ich oft, dass es an Fußgänger wehtut, das zu sagen. Und dann fange ich an, von mir überlegen, warum. Und dann gehe ich ein bisschen in die Geschichte. Geschichte. Und dann geht es eben um das Kranke, Defizitäre und das Versteckende und das vielleicht ein bisschen schlecht fühlen. Aber es geht ja bei uns nicht um das, sondern eben, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber die Mehrheit von der Community hat sich auf Mensch mit Behinderung oder behinderten Mensch geeinigt. Und dann sage ich immer, wenn mir jemand sagt, das tut mir weh, sage ich, jetzt musst du es auch ein bisschen aushalten, dass es dir einen Moment wehtut. Weil die Diskussion lassen wir uns jetzt nicht diktieren von einer Mehrheitsgesellschaft, sondern du musst jetzt mal über deine Gefühle nachdenken. Und dann haben wir einen kleinen philosophischen Diskurs, warum jetzt etwas wehtut. Aber das finde ich dann schon höchst spannend, weil sie wird jetzt dann gerne so drüllen, dass man über Handicap redet und so. Und dann oft dann, ich finde einen herzigen Ansatz, aber der verwässert dann auch das Problem, wenn dann eine Fußgängerin sagt, ja, ich habe auch ein Handicap. Ich habe eine Brille. Und dann denke ich, ja, das könnte jetzt helfen, dass wir besser in den Diskurs kommen, aber wenn es um die Rechte von Menschen mit Behinderung geht, braucht es klar die Abgrenzung, dass wir auch Rechte, die uns gelten, können einfordern können. Und das mit dem Verwässern ist nicht immer so gäbe.
Und einfach zum Beispiel individuelles Wohlbefinden abzufragen, das läuft in, das ist mir gestern erst beim Lesen begegnet, das kannte ich gar nicht, in dieses Disability Paradox rein. Das ist schief, weil tatsächlich Menschen mit Behinderung überdurchschnittlich glücklich sind. Und wenn man die fragt, also sie sind zufriedener mit vielen Lebensaspekten als die Nichtbehinderten, ohne dass wir jetzt genau wissen, was das ist. Das heißt also, einen Ausgangspunkt davon zu nehmen, wie du dich selber fühlst, taugt nicht. Weil dann müsste man ja niemandem mehr was geben, sondern den anderen was, damit sie vielleicht ein bisschen glücklicher werden. Das gesellschaftliche Mittel ist übrigens meistens Alkohol. Man braucht irgendwie eine Objektivierung. Das ist auch das, ne? Das ist eben Brille. Ja. Es braucht irgendeinen Objektivierungsgrad und da bin ich jetzt auch nicht Experte genug, um das sagen zu können, aber ich glaube, systematisch ist sichtbar, warum es den braucht. Und dass man sich aber von der Objektivierung dann als Individuum vielleicht wieder nicht getroffen fühlt, das ist leider dann auch Fakt.
Und vor allem bei dieser Argumentation kommt dann oft, wenn man sagt, ich habe auch eine Brille, dann kommt dann immer der Satz von, ja, ich kann mir auch nicht alles leisten oder ich kann auch nicht alles überkommen. Und dann denke ich, es geht um das, was Menschen mit Behinderung fordern. Es geht nicht um Zusätze, sondern es geht eben um im gesellschaftlichen Diskurs auf Augenhöhe zu diskutieren. Und eben, wenn man dann diese Verwässerung oft braucht, habe ich dann schon die Begegnung gemacht, dass dann nach der, wir sind ja gleich, dann oft so kommt, aber wegen der gleich kann ich jetzt auch nicht alles einfordern und darum müssen wir uns halt anpassen. Und dann sage ich immer, darum braucht es manchmal in Forderungen die Abgrenzung dann wieder und nicht das Verbindende, je nach politische oder Forderungen. Manchmal muss man auch Abstand halten. Das ist eben im Zusammenleben manchmal sehr kompliziert, wie das immer gleitend ist, was förderlich und was nicht förderlich ist.
Ja, und du hast mir das auch mal erzählt, das ist jetzt wie, eben einerseits gibt es den Begriff Behinderung, du bist vorher auf den Begriff Krankheit oder krank eingegangen, du hast mir das auch erzählt und ich habe es dann selber auch ausprobiert, dass wenn man Jan Graf googelt, ist irgendwie der dritte Vorschlag, also es gibt ja dann immer so einen Vorschlag von Google, was man jetzt mit Jan Graf zusammen will fragen, und dann ist der dritte Vorschlag Jan Graf Krankheit. Und dort hast du auf das reagiert und gefunden, die Gegenüberstellung oder die Verbindung zwischen Krankheit und Behinderung fühlt sich für dich falsch an, ist falsch. Und wie Wie gehst du auf das ein, wenn dich jemand nach deiner, aber du hast vorher schon ein bisschen angedeutet, ja, im Ausgang, wenn dich jemand fragt, hey, was hast du? Oder, ja.
Ja, vor allem, ich fand es interessant werden, wenn ich dann mit jemandem, der mich als krank bezeichnet, dann diskutiere ich, bis in 2 Jahren nicht mehr krank gewesen. So. Dann wird es einfach interessant. Oder? Und darum denke ich, wir müssen anfangen, und das geht in die ganze Gender-Debatte auch rein, wir müssen eine Sprache finden für die einzelnen Sachen. Aber da macht man auch wieder ein Feld auf für gewisse, die das einfach wollen. Und man muss es natürlich auch so sagen, oder? Man hat es natürlich auch Krankheitsanhänger gemacht, weil alle Institutionen sind natürlich therapeutisch und man wollte etwas optimieren. Man hat ja wollte wieder, weil man ja nur vom Lebensstandard ausgeht, eine gehende Person ist die beste Person, hat man natürlich auch etwas Natürliches, wie jetzt Behinderung wollte so optimieren und dann ist natürlich das in den 50er Jahren so aufgebaut worden und nachher hat man natürlich immer geredet, weil die Institutionen sind natürlich irgendwo am Waldesrand oder auf einem Hügel oben, dort sind die Komischen, dort sind die Kranken und das bringen wir langsam weg durch halt das ganze Gendersprache und auch das können benennen, aber ich benenne mich als Mensch mit Behinderung. Aber das ist jetzt erst mal so angestoßen, würde ich jetzt so bezeichnen.
Ja, ich glaube, vielleicht ist jetzt auch der Moment für unsere Rubrik, obwohl, dann mal, ich glaube, das ist ein guter Moment.
Wir können es machen.
Genau, die einen, die den Podcast schon gehört haben, können die Rubrik schon. Heute haben wir ein ganz schönes neues Töpfchen gemacht. Das sieht so aus. Und, aber bevor wir jetzt auf die Fettnapf-Frage-Rubrik eingehen, ich habe gedacht, das passt gerade gut, weil wir auch schon mal eine Frage hatten, die eben dann auf die Institutionen im Hügel gegangen ist, was es da auch in Luzern gibt. Genau, und zwar eine Fettnapf-Frage. Jan, magst du vielleicht kurz erzählen, wieso wir das Töpfchen haben und wieso wir das machen?
Ja, weil wir halt auch ein bisschen im Team auch so gemerkt haben, durch die Arbeit jetzt, wo ich ein Teil bin, wo dann halt so eine Verbindung gekommen ist, aber dann gleich eben so halt, darf man das überhaupt fragen? Und dann haben wir ja, was denn? Und dann, ja, das und das. Und dann habe ich einfach gemerkt, das begegnet mir ja in der Gesellschaft auch. Und dann haben wir ziemlich schnell, wo wir über Konzept von Rubriken von diskutieren haben, hast du mich gefragt, ja, willst du denn so die Fragen in einem kurzen Setting, manchmal bei mir sogar ein bisschen länger, ausdeutschen? Und dann sage ich, ja, das kann ich gern machen, weil ich das gern beantworten. Ich sage auch immer, man muss es nicht. Also, ein Nein ist auch eine Antwort. Ich habe die Rubrik ziemlich kurz. Aber es ist mir sehr wichtig, das auch zu sagen. Nur weil ich alles beantworte, weiss ich auch von Menschen mit Behinderungen, die sagen, ich will nicht alles müssen beantworten. Darum auch da, es gilt ein Nein. Aber ich ziehe jetzt die Frage. Und Valeria stellt sie mir dann.
Genau. Und die Fragen sind von Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast. Und auch ihr dürft im Anschluss auch sehr gerne uns Fragen hier lassen. Draussen hat es Kugelschreiber und Stiften und ich stelle das Böckchen zusammenstellen. Und vielleicht können wir dann bei einem anderen Podcast-Folge die Frage beantworten. Oder, darum jetzt schon mal die Vorwarnung, es gibt am Schluss noch, dass wir die Runde aufmachen. Wenn ihr traut, Fragen auch dort stellen und nicht anonym, dann dürft ihr sie natürlich auch hier am Mikrofon stellen.
Ich habe es nachher gegessen, also ich beiße niemanden.
Sehr gut. Willst du selber sein?
Ja, oder komm, und dann gebe ich sie dir und dann kannst du sie vorlesen. Okay.
Jetzt müsste eigentlich Monika vom Team da sein, weil sie glaubt uns immer nicht, dass wir die wirklich ziehen. Sie glaubt immer, wir haben die vorbereitet. Also Jan. Und wie gesagt, er darf Nein sagen. Und beim Podcast sage ich da, mache ich immer noch eine kleine Triggerwarnung, dass die Leute auch jetzt dürfen vorspulen. Das können wir da jetzt leider nicht machen. Ich hoffe, wir gehen auf eine sensible Art mit diesen Tabus um und ihr könnt alle zulassen. aber die Podcast-Folge wird ja aufgezeichnet und jetzt für die Leute, die es dann hören, jetzt könnt ihr so 4 Minuten vorspulen. Gut, Jan.
Gib mir Mühe, in 4 Minuten zu bleiben.
Fühlst du dich als Opfer?
Nein, grundsätzlich nicht. Aber es gibt natürlich Frustrationen, wo dann ich manchmal auch in Embryostellung irgendwo dann in meinem Bett liegen und so kurz denken, ist doch alles ein Scheiß und so. Das sind dann meine kleinen Opfermomente, wo ich einfach, wo mir einfach die Energie fehlt und wieder müssen und wieder müssen und wieder müssen. Ich kenne die Gefühle, aber ich würde mich nicht als Opfer bezeichnen, sondern ich probiere es immer, die Umstände zu benennen, wo eben wieder klassifiziert, wo ich hingehöre oder wo. Und dann tue ich es aber lieber mit Ableismus bezeichnen und dann gibt mir das auch wieder ein Wort oder eine Fähigkeit, etwas können klarer zu benennen, um nicht mich schlechter zu fühlen. Aber ich kann verstehen, weil ich es selber schon kenne, man kann sich als Opfer manchmal von der Situation fühlen. Wenn ich sie nachher meistere, dann bin ich meistens nicht mehr ein Opfer.
Danke vielmals fürs Antworten. Und wie gesagt, ihr dürft euch jetzt schon Fragen überlegen, die ihr nachher stellen wollt, entweder auf dem Papier oder mündlich, gerade direkt. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Gast und gehen wir so, jetzt haben wir gedacht, wir gehen nochmal so richtig in die Philosophie rein und zu einem Philosoph, dass wir wenigstens einen so Philosoph genannt haben heute Abend, und zwar zum Foucault. Vielleicht magst du uns sagen, wenn man Inklusion hört und dann der Name Foucault, was hat das zusammen zu tun? Weil wir glauben, es hat recht viel miteinander zu tun. Mhm. Glaubst du das auch?
Das glaube ich auch, wobei er ja eher beschreibt, wie Exklusion zustande kommt. Aber die Begriffe sind ja miteinander verhängt. Wer sagt, wer inkludiert wird, sagt damit ganz automatisch, wer ausgeschlossen bleibt. Und das ist ja eines seiner großen Themen. Einerseits in der Beschreibung, wie zum Beispiel sowas wie das Wissenschaftssystem Menschengruppen erfindet, also zum Beispiel psychisch kranke Personen, die überhaupt mit der Erfindung der Psychologie erst zu psychisch Kranken wurden. Und das beschreibt er ja auf großartige und auch literarisch interessante Art und Weise. Vielleicht kann man es aber auch drehen und auf was anderes kommen, was bei Foucault wichtig ist. Er macht den Begriff der Macht stark und sagt ja durchaus, dass Macht was Produktives ist. Er sagt eigentlich nie, was Macht ist, sondern er beschreibt, was Macht macht. Macht verändert Verhalten. Und das wäre jetzt vielleicht auch was, wo man bei ihm ansetzen kann. Das ist diese ganze Theorie des Gouvernementalismus. Das, genau, da stolpert man schon beim Aussprechen, aber vielleicht kann man das ja auch jetzt für unsere Zwecke nutzen und sagen, wenn man auch die Systeme zum Beispiel des Staates, wenn man die Politikerinnen und Politiker dazu bringt, auch Macht einzusetzen und auch Recht zu setzen, dann hat das auch Verhaltensänderungen zufolge. Und in anderen Bereichen wie der Wissenschaft oder in so einem Setting wie hier, in einem kleinen Theater, in der Kultur, dass auch die Verantwortlichen mit Macht eigentlich Inklusion herbeiführen, die dann menschliches Verhalten ändert. Davon auszugehen, dass die Leute schon alle so gut sind, dass sie ihr Verhalten auf Sicht ändern, das möchte ich als Optimist gerne glauben. Fürchte aber, das dauert einfach sehr lange. Deswegen ist diese Um- und Durchsetzung von Macht vielleicht keine so schlechte Idee. Also das ist was, was man vielleicht von ihm lernen oder übernehmen kann.
Ja, aber dann geht es natürlich auch, wenn man Macht auch einsetzt, dann geht es dann oft darum, Privilegien zu verteilen. Oder auch vielleicht jemand wieder kurz ein bisschen zu pushen, dass er auf das kommt. Und wenn es dann um Privilegienverteilung geht, wird es dann oft schwierig. Darum würde ich dem Reik oder seiner These schon recht geben. Manchmal braucht es von oben wirklich so klare Pfeiler, dass man sich dann nicht immer muss selber sich hinterfragen, will ich jetzt mein Privileg teilen, sondern dass ich wie von oben einen Leitfaden überkomme und dann aber auch immer auch irgendwo eine Konsequenz drinnen hängt, eben mit dem, was, wenn man es diskriminieren würde, wenn man sich rechtfertigen müsste, warum man es nicht gemacht hat, wo man am Anfang darüber gesprochen hat, könnte es Werkzeug sein, aber ich denke, es muss schon von oben, von den so genannten Machtpositionen, schon Leitplanken gesetzt werden.
Und dann kommt natürlich häufig so dieses Überforderungsargument.
Ja.
Ja, also wir können doch nicht alles. Und wenn man dann genau hinguckt oder wer genau hinschaut, sieht dann natürlich auch Individuen. Also ich habe das im Vorfeld dieser Veranstaltung gesehen. Da werden zwei identische Tonkanäle an zwei Personen geschickt. Und eine Person versteht's und die andere, für die taugt das nicht. So. Heißt dann, also das heißt dann in vielen Fällen, dann lassen wir es doch lieber ganz. Also die grundsätzliche Überforderung. Und die ist auch nicht ganz aufzulösen, denn die Überforderung gibt's. Wir sind in einer Welt mit beschränkten Ressourcen. Allerdings sind wir in der Schweiz und da ist das mit den beschränkten Ressourcen ehrlich gesagt weniger das Thema als andernorts auf der Welt. Also dein Lieblingsfall SBB, also wenn die das nicht hinkriegen, dann ist das nicht Überforderung, sondern Unfähigkeit. So.
Danke.
Aber auf der anderen Seite gibt es diese Überforderung. Was dann ja passiert, ist Delegieren. Oder man delegiert das an die Höhere. Ja, wir kriegen das nicht hin. Wenn es aber eine Verordnung von der Stadt gäbe und am besten noch Geld dazu, dann können wir das machen. Ich kann das nicht wegdiskutieren. Aber das mit dem Wille und dem Weg, das ist schon auch nicht so ganz falsch. Also wer denn will und sich anstrengt, kann mindestens mal die Grenzen, bis die Überforderung einsetzt, ausweiten. Und damit wären wir ja schon weiter. Das ist wie mit Gerechtigkeit. Vollständige Gerechtigkeit ist ein theoretisches Konzept, unerreichbar. Vollständige Inklusion ist auch nicht erreichbar aufgrund der hohen Individualität. Mehr Inklusion wäre ja schon mal was.
Das haben wir ja jetzt auch gemerkt im Kleintheater, oder? Dass man mit maximalen Vorstellungen oft auch das ganze System implodiert. Aber wir sind jetzt Schritt für Schritt ein Jahr dran und es ist einiges schon gegangen. Und wenn man es eben Step by Step macht, nicht immer, wenn man, das merke ich auch oft, wenn man es im gesellschaftlichen Diskurs diskutiert, sie fangen dann immer mit der Idealvorstellung an und die ist, wenn man es diskutiert und will gerade umsetzen, nicht möglich. Aber man überlegt sich dann nicht und darum wäre es manchmal gut, man würde sich mehr Gedanken machen, wie sind denn Teilschritte? Und dann fühle ich mich natürlich, wenn ich einen Teilschritt umsetze und dann greift der Teilschritt in den nächsten Teilschritt, dann komme ich dann irgendwann an Maximalforderung. Aber manchmal denkt man dann immer, es liegt nur am Geld und das ist dann so das Maximale. Natürlich, wenn das Geld da wäre, könnte man schnell an die Maximalforderung herangehen. Und dann wird der Diskurs wie abgebrochen. Aber wir müssen langsam ankommen, dass man sagt, okay, wir machen Teilschritte. Vor allem jetzt auch für ein Theater oder für eine Gesellschaft, wo dann wieder beim Staat, und dann sind wir wieder beim Lieblingsobjekt SBB. Also wenn 20 Jahre nicht langt, dann weiss ich dann nicht, was man dann noch machen muss. Und dann schließe ich mich beim Reik an, vom Votum von der SBB.
Gut, ich muss immer ein bisschen auf die Uhr spinzeln. Ich glaube, wir sind schon recht weit vorgeschritten in der Zeit. Und darum noch eine Frage an dich, Jan. Was macht das mit dir, mit mir und dem Reik hier auf der Bühne zu sitzen? Und über Inklusion zu reden. Also ich frage das mit der Frage im Hinterkopf, wer kann für wer reden und auch vielleicht noch mit einer weiteren Frage. Was Inklusionsbeauftragte bist du hier am Kleintheater? Was macht es mit dir, wenn Menschen ohne Behinderung oder nicht, die nicht betroffen sind, Inklusionsbeauftragte sind? Und eben, was macht es, wenn wir mit dir hier über Inklusion philosophieren?
Also ich finde das Setting sehr angenehm, weil es auf Augenhöhe ist. Mhm. So. Und wenn man es jetzt anschaut, wenn eine sichtbare Behinderung oder wenn die Person, die verantwortlichere Inklusion ist, nicht Behinderungs selber betroffen hat, dann würde ich anraten, sich Wissen einzuholen. Wie ich gesagt habe, Inklusion schon von Grund auf, aber in diesen Kommissionen. Wir haben jetzt hier auch jemanden vom Beirat da, weil nur weil ich selber eine Betroffenheit habe im Thema, kann ich auch nicht für jemanden, der gehörlos und blind ist, reden. Weil das sind meine Vorstellungen, was das für eine Lebensrealität ist, auch begrenzt. Sondern ich muss mir das Wissen wie holen. Und wenn man das aktiv macht, als Nicht-Betroffene, dann habe ich kein Problem. Aber wenn man einfach denkt, ich habe jetzt den Job und ich weiss jetzt, wie das geht, dann komme ich langsam ein Problem über, wie in dieser ganzen Diskussion, wie nennen wir euch jetzt? Und dann geht es dann eben um die Wahrnehmung von dieser Person, die selten eine Betroffenheit hat. Darum sage ich immer, man kann eine Person ohne Behinderung schon für so etwas anstellen, aber man muss es dann mit Wissen zu füttern oder zumindest so holen. Aber ich bin immer der Meinung, wie es Kleintheater gemacht hat, dass man einen Beirat hat und jemand, der im Team ist, ist der Weg to go. Mhm.
Danke vielmals.
Bitte, bitte.
Ja, jetzt ist der Moment, wo ihr Fragen stellen dürft. Ich komme dann vorbei mit einem Mikrofon, sobald sich eine Person meldet.
Da hinten, guck.
Ja. Ah ja.
Jan, ich kenne dich seit gut 20 Jahren. Ich habe dich in der Roten Ecke kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du mich schon
gesehen hast im Publikum. Ich habe Freude gehabt, als ich gesehen habe.
Bedauerst du, dass du separativ geschult worden bist? Das ist die erste Frage. Und die zweite, was meinst du zu der Situation heute in der Schule? Kennst du dich ein bisschen aus? Und ich würde auch gerne aus philosophischer Sicht vielleicht noch eine Bemerkung zur Integration von Schülern, von Kindern in der Schule, Jugendlichen, hören von euch.
Willst du kurz, ich muss noch meine Schulzeit kurz rekapitulieren.
Oh ja. Okay. Ja, das ist eine gute und interessante Frage. Weil tatsächlich ja zum Teil Behinderung auch bedeutet, dass Personen gar nicht Wille und also die sogenannte Bereitschaft zeigen, ne, integriert zu sein und irgendwie dazu zu gehören oder da braucht es das wie vorhin mit der Beweislastumkehr. Die grundsätzliche Annahme, dass diese Partizipation irgendwas zum Wohlsein einer Person beiträgt, reicht mir eigentlich schon, um einen Grund zu haben und für integrative Schulmodelle zu sein. Ich weiß aber auch, also zum Beispiel der Wiener, ist er glaube ich Philosoph, Konrad Paul Diesmann, der hat auch gesagt, Achtung, bei dieser ganzen Diskussion beachtet bitte, wir brauchen trotzdem ja auch als Gesellschaft die Einhaltung bestimmter Standards, also das, was bei rauskommt. Ne? Wir müssen ja den Kapitalismus fördern, sage ich jetzt mal ganz böse. Wenn man die dann runterbrechen muss, verändern muss oder so, dann verändert sich zu viel am Schulsystem. Das ist das Argument. Ich teile das nicht unbedingt, aber ich sehe, dass da Argumente dahinter stecken, die mindestens bedacht werden müssen. Dritter Punkt, ganz, ganz wichtig. Wir sind dann in einem Setting, in dem es tatsächlich um einzelne Individuen geht. Und das genau anzugucken Und da nicht zu sagen, so und jetzt kommen Behinderte in die Schule, sondern jetzt kommt Jan und wie sie alle heißen. Und was genau heißt denn das jetzt? Und das mit allen Beteiligten von vornherein klären, glaube ich, das ist da ein Mittel zum Weg. Ich weiß nicht, ob das schon... So, und jetzt Rekapitulation, Schulzeit.
Ja, aber du hast mir einen guten, also du hast mir einen guten Steilpass gegeben zu der zweiten Frage wegen integrativer Schulung generell. Ich mache es ein bisschen spannend. Wenn man, eben, ich habe es schon vorher gesagt, wenn man im System von der Schule jetzt Inklusion draufpackt, dann sehe ich es schwierig. Man muss es aber wie mitdenken und Räume schaffen. Und dann hätte ich gern ein durchlässiges System, dass man Sonderschulen mit Regelschulen mixt oder fachbezogen schaut und nicht sagt, das oder das. Und wenn das machst, hat es die Konsequenz. Und wenn das machst, hast du die Konsequenz. Ich hätte gerne ein durchlässiges, individuelles System. Aber da können wir eine Bildungsthematik auftun. Jetzt komme ich zu der anderen Frage, zu meiner Schulzeit. So. Ich würde... Ist noch spannend. Ich sehe den grossen Anteil, wo mir mein Sonderweg auf Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben hat. Aber was ich einfach auch wieder da muss sagen, beim gewissen Fachpersonal ist es dann manchmal mehr darum gegangen, was hätte Jan für eine Diagnose, wieder dass die Jan einfach sehr ein Querdenker war. Und da musste ich immer sagen, wenn ich etwas nicht machen wollte, hat das jetzt nichts zu tun mit der Spastik, sondern hat zu tun, dass das Fachpersonal das mir nicht vermitteln konnte. Und dann habe ich dann oft müssen sagen, ich habe eine Diagnose, aber ich bin sie nicht vollumfänglich. Und da weiss ich, hat der Sonderweg natürlich aufgeholt, aber man muss einfach dann denken, wie geht es im Sonderweg weiter? Und da sehe ich einfach irgendwo dann einen Sackgass, wo dann im integrativen Schulansatz eher das Potenzial da ist. Und man merkt ja jetzt auch, wenn man jetzt so die neuen Aktivistinnen anschaut, die viel integrativ geschult sind, sie haben ein anderes Selbstwertgefühl, sie können sich anders argumentativ auseinandersetzen wieder, wenn sie irgendwo eben separiert versteckt werden, sondern es hat wie ein neuer Drive, aber um das abschließen, ein durchlässiges Schulsystem braucht es.
Super, ich tue da. Da war eine Frage noch, richtig?
Meine Frage ist jetzt, du hast ja gesagt, oft wird die Inklusion dann mega hoch gedacht und so visionär. Was würdest du dir von uns als Fußgänger, Fußgängerinnen wünschen? Sollen wir alle einen Beschwerdebrief an die SBB schicken? Oder was würdest du dir wünschen, dass wir mit unseren Privilegien oder was wir nicht sehen könnten, so im Alltag, jetzt ganz niederschwellig, weil man geht, meistens sind ja so alles Leute, die sich eh für die Thematik interessieren oder irgendwie versiert sind, weil man sich eben kennt wie wir oder irgendwie in diesem Kontext arbeitet. Was würdest du jetzt einem Laien empfehlen oder was würdest du dir wünschen von uns, um gute so Allies zu sein?
Also, wenn du Zeit und Muße hast, darfst du gerne den SBB schreiben. Weil, es ist aber auch noch spannend, jetzt, wo der Protest so laut war, dass es eben gesellschaftlich relevant wird und nicht nur immer nur von den AktivistInnen mitgetragen wird, sondern die Medien haben sich langsam positioniert und so wird es auch in der Gesellschaft langsam diskutiert, also es würde sicher am gesellschaftlichen Druck helfen, wenn die Mehrheitsgesellschaft in dieser Sache uns würde helfen und halt auch der SBB manchmal würde sagen, weil niederschwellende Zeug hilft alten Menschen, weil irgendwann sind alle Menschen mit Behinderung betroffen und halt auch junge Eltern oder Gotti und Götti, also Barrierefreiheit hilft allen, darum soll ich allen eine SBB schreiben. Die haben sicher Freude. Und was ich auch noch möchte sagen, weil die Frage jetzt auch, ich habe einfach eine Neugier zu haben für etwas, das ich nicht kenne, wenn ich als Laie bin, mir auch das Wissen wie auch anzuhören, ohne gerade, dass der Stereotyp, den man ja hat, über das Thema gerade reinkickt. Eben, das sind die komischen, oder die kosten viel Geld, sondern wirklich neugierig an die Sache angehen und dann mal sagen, hey, ich möchte mal deine Lebensrealität versuchen, Mensch, und nachvollziehen, hast du Lust, mir einmal zu erzählen? Und dann merkt man dann schnell, dass die Lebensrealitäten manchmal näher sind, wie die Stereotypen, die ich über Fußgängerinnen habe und die Fußgängerinnen über mich haben, wenn man sich ansetzt und den Dialog sucht.
Darf ich ganz schnell noch das große Ideal retten? Das muss ich als Philosoph natürlich. Nur kleine Schritte lassen Differenzen ja nicht gut sehen. Deswegen finde ich schon auch die große Vision ganz wichtig. Also beim allen Kant ist das die regulative Idee, oder? Und das klingt schon gut, weil dieses große Ideal und vielleicht auch eine Vision, wie es denn sein könnte, die man sich vielleicht nur in der Fantasie ausmalen kann, okay, aber die hilft, Differenzen sehen und kleine Schritte besser gehen. Dass dann trotzdem die kleinen Schritte nur die sind, die gegangen werden können, das ist dann der Pragmatismus.
Gut, ich stehe immer noch da, falls noch jemand eine Frage hat. Und sonst, glaube ich, ist das gerade ein schönes Schlusswort gewesen vom Reik. Wir wollen zu dem Ideal näher hinkommen. Aber jetzt kann ich mich zuerst setzen. Gut. Ja, wir sind, glaube ich, am Ende von dieser Folge angekommen, von dieser Premiere, von diesem Live-Podcast. Mega schön, dass ihr alle da gewesen seid. Ja. Dass wir mit uns diese Premiere sozusagen gefeiert haben. Und danke dir vielmals, Reik, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast. Du hast überhaupt nicht gewusst, auf was du dich einlässt, weil es das vorher gar nie gegeben hat. Danke vielmals, dass
ich danke euch
vertraut hast.
Ich möchte mich noch bedanken, der Johanna Wüthrich, für die Simultanübersetzung. Weil auch das ist natürlich ein Teil zur Zugänglichkeit. Gebärdendolmetschung, das ist ein wichtiges Tool. Auch dir ein grosses Dankeschön. Und soll ich schon einen Ausblick machen?
Sehr gerne.
Für den nächsten Live-Podcast. Am 5.6. in den Aktionstag Zukunft Inklusion macht das Kleintheater ein Netzwerk-Apero, wo man sich bei mir noch anmelden kann, vom 6. bis zum 7. Und vom 7. bis am 8. anschliessend findet der nächste Live-Podcast statt mit der Regierungsrätin Michaela Tschuor zum Thema Inklusion und Politik. Aber dazwischen gibt es schon noch Folgen. Valeria hat ja schon spannende Gäste. Willst du die anderen Gäste anteisen?
Sehr gerne. Genau, wir gehen übernächste Woche.
Ja.
Genau, nehmen wir auf. In Deutschland, also wir nehmen es online auf. Genau, und zwar mit Laura Gehlhardt und das Thema ist Inklusion und Patriarchat. Ich freue mich sehr auf die Folge. Genau, mal schauen, was das hergibt. Und nachher ist dann schon bald Saisonende, da werden wir noch einmal mit unserem Beirat eine Folge machen. Und dann gehen wir in die Sommerpause.
Ja.
Da haben wir die erste Saison schon geschafft.
Und jetzt auch ein grosses Dankeschön an euch, dass ihr dem Experiment eine Chance gebt. Und danke vielmals.
Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.